Herzlich willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Bruno, ich bin Informatiker aus Köln und mit mir spricht Pascal, IT-Security-Freelancer aus Berlin.
Hi Bruno, diesmal sprechen wir über Katastrophen in der IT, wie diese passieren können und wie es möglich ist, diese durch Software-Verifizierungsprozesse zu verhindern. Für dieses komplizierte, aber spannende Thema haben wir diesmal auch einen Gast eingeladen. Leon ist Doktorand am Lehrstuhl Logik und Theorie diskreter Systeme an der RWTH Aachen. Hi Leon.
Hallo Pascal. Hallo Bruno. Ja, ich komme aus Aachen und beschäftige mich im Rahmen der Promotion hauptsächlich mit Automaten. Die sind ein theoretisches Berechnungsmodell, was unter anderem auch in der Softwareverifikation Anwendung findet.
Ja, dann nochmal willkommen Leon. Wir versuchen das Thema ein bisschen einzuleiten und deswegen haben wir uns überlegt, wir sprechen mal über so bekannte Katastrophen aus der IT und dann später kann der Leon uns vielleicht ein bisschen im Detail erklären, wie man versucht, sowas zu verhindern und was für Möglichkeiten es gibt, halt zu verifizieren, dass Software genauso funktioniert, wie sie funktionieren soll.
Die erste Katastrophe, die wir euch heute vorstellen wollen oder von der wir euch heute erzählen wollen, ist sozusagen ein kleiner Informatik-Vorlesungsklassiker bei uns. Es geht um die Ariane 5 Rakete. Das ist ein Projekt oder ein Raketentyp, der schon immer in Europa entwickelt wurde. Da gab es viele verschiedene Varianten von und die ist auch immer noch im Einsatz. Die Ariane 5, also diese spezielle Version, hatte am 4. Juni 1996, also vor ungefähr 25 Jahren, ihren Jungfernflug. Und als dieser dann stattgefunden hat, verlief auch erstmal alles sehr gut. Die Rakete ist gestartet, wie erwartet. Und war auch deutlich schneller als ihr Vorgänger, die Ariane 4. Und dieser spezielle Aspekt führte dann leider auch dazu, dass die große Katastrophe sozusagen eingetreten ist, weil nämlich in dem Video, was man sich auch online angucken kann, sieht man, dass kurz nach dem Start fängt die Rakete halt relativ stark an zu schlingern und explodiert dann in der Luft. Nach dieser großen Katastrophe gab es dann natürlich eine große Ermittlung in den Punkt rein, halt, ne, woran lag das, warum ist die jetzt explodiert? Und da kam halt dann im Nachhinein raus, dass bei der Entwicklung der neuen Rakete halt relativ viele Teile auch von der alten Version, also Ariane 4, übernommen wurden. Und das war halt unter anderem die Software und der Computer für die Überwachung der Geschwindigkeit und der Orientierung. Und das Problem hierbei war halt, dass diese Software, die halt schon was älter war, für deutlich kleinere Geschwindigkeiten ausgelegt war. Das heißt, der Datentyp, der benutzt wurde, um die Geschwindigkeit zu speichern, hatte einfach einen relativ geringen maximalen Wert. Das liegt für die Leute, die sich in dem Bereich jetzt vielleicht nicht so gut auskennen, einfach an der internen Repräsentation auf Hardware-Ebene. Und als dann die Rakete gestartet ist und relativ schnell, halt deutlich schneller als ihr Vorgänger beschleunigt hat, ist halt das Problem aufgetreten, dass irgendwann dieser Maximalwert erreicht wurde und der Wert geflippt ist und dadurch dann von einem auf den nächsten Punkt halt nicht mehr ein sehr großer positiver Wert war, sondern ein sehr der gleiche Wert, aber im Negativen. Und daraufhin das interne System, das die Steuerung halt macht, auf diesen negativen Wert reagiert hat und eine sehr drastische Kurskorrektur ausgeführt hat, die dann halt zu dem Schlingern geführt hat und dann letztendlich zu der Explosion.
Ja, das klingt natürlich auf jeden Fall nach Katastrophe, vor allem wenn man überlegt, wie viel Geld so eine Rakete kostet und ein gepatzter Start natürlich auch. Ganz zu schweigen davon, dass es natürlich auch gefährlich ist, wenn die Rakete wirklich im Einsatz ist und dann abstürzt. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, Leon, was da jetzt zum Beispiel schiefgegangen ist.
Ja, also da ist jetzt im Endeffekt dann das Problem gewesen, dass das alte Software gewesen ist, die halt von dieser Ariane 4 Rakete, dem Vorgänger, einfach so übernommen worden ist. Und dass die Tests eben nicht ausreichend gewesen sind, um dieses Problem aufzuspüren. Hätte man da dann mehr ausführlichere Tests laufen lassen, dann wäre das sicherlich entdeckt worden, hätte man sich den ganzen Klamauk sparen können.
Okay, verstehe. Bruno, ich glaube, da gab es auch noch so eine zweite Weltraumkatastrophe sozusagen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erzählen.
Die zweite Weltraumkatastrophe, die wir vorbereitet haben, dreht sich um eine kleine Marssonde aus einem ähnlichen Zeitraum, die NASA damals benutzen wollte, um Klimadaten von der Marsoberfläche zu gewinnen und zu erheben. Und die wurde Ende 1998 abgeschossen. Da hat auch erstmal alles super geklappt. Die ist auf die richtige Fluglaufbahn gekommen, ist dann 9 Monate unterwegs gewesen Richtung Mars und hat auf dem Weg auch ganz normal 4-mal leichte Kurskorrekturen vorgenommen. Das ist auch ein ganz normaler Prozess in dem Fall. Und das am 23. September 1999, also ungefähr 9 Monate danach, ist sozusagen die finale Kurskorrektur von einer Station in Europa ausgelöst worden. Diese Kurskorrektur sollte die Sonde dann in die Umlaufbahn vom Mars schicken. Das hat alles geklappt. Die Sonde ist in die Umlaufbahn geflogen und hat sich dann erstmal nicht mehr gemeldet, weil sie natürlich hinterm Mars war und ist aber dann leider nie wieder aufgetaucht. Und da gab es dann natürlich auch eine große Untersuchung, was ist da schiefgelaufen. Das Problem ist tatsächlich ein relativ simples, halt, dass die Software für die Sonde ist in Amerika bei der NASA selbst programmiert worden. Und den letzten Befehl gab es ja aus Europa von einer anderen Steuerungssoftware. Und das große Problem war einfach, dass die Software selbst das ein imperiales System benutzt hat, während halt die europäische Steuersoftware halt ein metrisches System benutzt hat. Und dadurch halt dann Fehler bei der Kurskorrektur passiert sind und die halt nicht auf den richtigen Kurs geflogen ist und deswegen allerhöchster Wahrscheinlichkeit auf der Oberfläche vom Mars verbrannt ist.
Wäre das jetzt auch wieder so ein klassischer Fall für Softwareverifizierung gewesen, Leon?
Nee, das ist eher nicht so ein klassischer Fall für Softwareverifizierung. Das Problem ist ja hier nicht, dass das System irgendwie an sich einen Fehler hatte oder dass das System nicht richtig programmiert gewesen wäre, sondern es sind einfach völlig unerwartete Daten in einem anderen Format eingegeben worden. Das heißt, es ist eher so ein Kommunikationsproblem gewesen, als jetzt, dass tatsächlich irgendwas systemisch falsch gewesen ist.
Okay, verstehe. Wie würdest du denn zum Beispiel den Millennium-Bug einordnen?
Ja, also der Millennium-Bug oder auch das Jahr 2000-Problem genannt, hat vielleicht der ein oder andere Hörer auch schon mal was von mitbekommen. Das ist auch eher kein Software-Verifikationsproblem, sondern das ist eher ein konzeptuelles Problem. Dabei geht es halt darum, dass früher die Jahreszahl von einem Datum mit zwei Ziffern gespeichert wurde, also wie 93, 94, 95. Und dabei hat man nicht bedacht, dass ja irgendwann die Jahrtausendwende kommt und man dann das Jahr als 00 speichern müsste, das Jahr 2000. Und das bringt natürlich die ganze Ordnung an der Stelle durcheinander, weil das Jahr 2000 natürlich nach dem Jahr 99 kommt, aber das natürlich dadurch nicht abgebildet wird, weil die 00 ja deutlich kleiner ist als die 99. Man hat das Problem frühzeitig erkannt, aber da war es halt eigentlich schon zu spät, weil viele Systeme eben auf diesem Zwei-Ziffern-Repräsentierungsprinzip basiert haben. Und die ganze Umstellung hat da auch einige Millionen Dollar gekostet.
Was sind dann da so Probleme, die da aufgetreten sind?
Ja, also das Ganze hatte teilweise auch lustige Konsequenzen. Also beispielsweise in Italien versandte die Telekom Italia in den ersten zwei Monaten Rechnungen des Jahres 1900. Oder das United States Naval Observatory, was dann der offizielle Zeitmesser der USA ist, der gab halt auf seiner Webseite das Jahr 19.100 an. Das Ganze hat aber auch deutlich ernstere Folgen gehabt. Es ist niemand zu Schaden gekommen zum Glück, aber es hat einfach unglaublich viel Aufwand und Geld gekostet, das Ganze zu beheben. Da sind bis zu 600 Milliarden US-Dollar reingeflossen.
Ja, und das ist halt auch super ironisch, wenn man überlegt, dass das Ganze eigentlich passiert ist, um Kosten zu sparen. Also in den 60er und 70er Jahren war der Speicherplatz extrem teuer und es gab auch nur wenig zur Verfügung. Und deswegen haben sich die Programmierer gedacht, wenn die einfach zwei Ziffern einsparen, dann können sie halt ja die Kosten senken. Und dann im Nachhinein haben die Leute das einfach immer weitergemacht und halt diese Idee überhaupt nicht hinterfragt. Bis es dann halt ja kurz vor der Jahrtausendwende dann klar geworden ist, okay, das wird ein großes Problem. Jetzt erinnere ich mich noch, vor gar nicht allzu langer Zeit, Bruno, hast du mich mal angerufen, weil nämlich sozusagen das halbe Internet down war. Und ja, würde ich auf jeden Fall auch als Katastrophenfall bezeichnen. Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, was da passiert war.
Da kommen wir jetzt auch in die Richtung der moderneren Katastrophen in dem Sinne. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass viele der größten Firmen der Welt, also Netflix, Twitch, Facebook, BBC, LinkedIn, um ein paar Beispiele zu nennen, alle beim gleichen Anbieter laufen. Also die laufen alle auf AWS, was für Amazon Web Services steht. Und da war halt das Problem, dass einer der Mitarbeiter von einem Teilbereich von AWS wollte halt ein paar Server runterfahren, um ein kleines Problem zu untersuchen. Aber nichts Großes, standardmäßiges Vorhaben. Und das Problem war halt, dass er, als er das runterfahren wollte, einen Tippfehler in seinem Befehl hatte und nicht nur ein oder zwei Server runtergefahren hat, sondern einen viel größeren Anteil und dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst wurde, weil halt ein System ist abgestürzt, dann hat ein anderes System, was auf das erste System beruht, ist abgestürzt. Und so sind dann ganz viele Systeme abgestürzt, die aber nicht sofort wieder neu gestartet werden konnten, weil interne Sicherheitsprozeduren das halt verhindert haben. Und da gab es dann halt tatsächlich mal einen halben Tag kein Netflix, einen halben Tag kein LinkedIn. Und es hat halt natürlich für diese Firmen und insbesondere auch für AWS wahrscheinlich einen Riesenkostenausfall bedeutet, weil die ja vertraglich versichern, dass die eine bestimmte Uptime garantieren und die haben sie ja damit gebrochen. Ein witziger Nebeneffekt, der dann halt auch passiert ist, ist, dass Amazon halt selbst eine Seite, wo sie halt sagen, okay, welche Services halt laufen gerade, welche Probleme haben. Und diese Seite, die Probleme aufzeigen sollte, hat halt selber Probleme und ist auch abgestürzt in dem Prozess.
Ja, während dieses Herunterfahren von AWS natürlich eine große finanzielle Katastrophe war, kommen wir jetzt noch zu einer sehr, sehr großen menschlichen Katastrophe. Und zwar, wie sicherlich alle mitbekommen haben, sind zwei Maschinen der Boeing 737 MAX abgestürzt, eine in Äthiopien und eine in Indonesien. Und es gab halt mehrere hundert Tote in diesen zwei Vorfällen. Das Problem in dem Fall war ein Problem im Stabilisierungssystem der Maschine, also in der Software des Stabilisierungssystems. Und zwar sollte dieses Stabilisierungssystem dafür sorgen, dass bei einem sehr steilen Flug nach unten automatisch die Nase des Flugzeuges runtergedrückt wird. Und es gab gewisse Probleme mit den Sensordaten. Und dadurch wurde bei einem normalen Flug dieses Notfallsystem ausgelöst, der Sinkflug eingeleitet und der Pilot konnte nicht mehr manuell dagegen wirken. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann denn sowas passieren? Und vermutlich ist es, weil man Kosten einsparen wollte. Boeing hat sich entschieden, besonders große Triebwerke für eine relativ kleine Maschine zu benutzen, einfach weil das kostengünstiger ist. Leider passten dann diese großen Triebwerke nicht unter die Tragflächen und mussten etwas nach vorne verlegt werden. Das hat dann dazu geführt, dass es besonders aerodynamische Bedingungen gab, die das Flugzeug anders sich benehmen lassen haben als die normalen Flugzeuge von Boeing. Und um das sozusagen, damit das nicht zu einem Absturz führt oder so, wurde halt ein Flugassistenzsystem entwickelt, MCAS, das verhindern sollte, dass dieser Effekt beim Fliegen des Flugzeugs für den Piloten überhaupt spürbar ist und sozusagen so gegensteuert, dass sich das Flugzeug wie jedes andere Flugzeug auffliegt. Ja, und da war es halt dann das große Problem genau in diesem Flugassistenzsystem und in der Software davon. Und ich glaube, Leon, das ist wahrscheinlich eigentlich ein Paradebeispiel für Software-Verifikation, oder?
Ja, genau. Also da sind wahrscheinlich auch noch andere Faktoren mit an Bord gewesen, die dazu geführt haben, dass das so katastrophale Ausmaße angenommen hat. Aber generell haben wir schon gehört, dass da irgendwas an der Software nicht gestimmt hat und es ist eine Annahme, dass man das hätte verhindern können, wenn man die Software einfach besser verifiziert und getestet hätte. Ja, ein essentielles Problem dabei ist aber natürlich auch einfach, dass die Systeme in heutigen Zeiten deutlich komplexer und deutlich größer geworden sind. Beispielsweise Betriebssysteme können schon über 10 oder 20 Millionen Zeilen Code haben. Dass sich da Fehler einschleichen, ist natürlich ganz klar. Und dass man das alles von Hand prüft auf Richtigkeit, das ist absolut utopisch. Das heißt, es ist wichtig jetzt an der Stelle, dass man irgendwie algorithmische Ansätze findet, dass man halt automatisch verifizieren kann, ob so ein Programm das tut, was es soll oder eben nicht.
Ja, ich finde, das ist dann jetzt vielleicht auch ein guter Punkt, um einfach generell mal zum Thema Software-Verifikation überzugehen. Leon, kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen Beispiele geben oder ja, Use Cases, wo man das für benutzen kann?
Ja, es gibt dann natürlich jetzt eine ganz große Anzahl an verschiedenen Ansätzen, wie man das Problem angehen kann. Das ist immer auch abhängig davon, was das konkrete Ziel ist und in welchem Use Case wir uns gerade befinden. Das jetzt soll auf keinen Fall eine vollständige Liste der Möglichkeiten sein, sondern es soll eher einen Einblick in das Feld geben und in die Ideen, die dahinter stehen. Ein Beispiel sind zum Beispiel Tests, die man schreibt. Tests bestehen einfach daraus, dass man eine gewisse Eingabe ins Programm gibt und eine bekannte Ausgabe dann erwartet. Damit kann man ja erstmal relativ simpel einzelne Fälle überprüfen. Man kann dann auch größere Test-Suites schreiben, die deutlich mehr Fälle abdecken. Aber es ist natürlich auch klar, dass man jetzt mit Tests nicht so unbedingt systematisch vorgehen kann. Das Problem dabei ist halt einfach, dass man niemals alle möglichen Ein- und Ausgaben abdecken kann und dass das eben schwierig ist zu sagen, wie das systematisch ablaufen soll. Besonders nützlich sind dabei jetzt solche Tests zum Beispiel, um zu erkennen, ob Regressionen stattgefunden haben. Das würde also heißen, ich entwickle ein Programm weiter und irgendwas, was ich dann in der Zukunft schreibe, macht Funktionalität, die vorher halt eben da gewesen ist, kaputt. Und sowas lässt sich durch Tests halt sehr gut erkennen, wohingegen alle möglichen Ein- und Ausgaben sicherlich niemals abgedeckt werden können. Noch ein Ansatz, der auch schon sehr viel Verwendung findet, sind einfach Typsysteme. Da sagt man zu gewissen Daten, die man halt verwendet, dass die einen bestimmten Typ haben. Und darüber, dass die Typen dann übereinstimmen, kann man eben ausschließen, dass manche Fehler passieren. Jetzt an diesem Beispiel des Mars-Orbiters oder der Ariane hätte dann natürlich ein Typsystem mit den entsprechenden Annotationen auch eventuell das Problem verhindern können. Eine weitere Möglichkeit, das Ganze anzugehen, ist die symbolische Ausführung. Da analysiert man verschiedene Programmpfade und schaut sich an, welche Eigenschaften so ein Programmpfad denn ja hat und schaut, ob eben an allen möglichen Enden, die man erreichen kann, gewisse Bedingungen eingehalten werden.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ich mir sozusagen einfach einen riesigen verwurzelten Baum habe, der, wo jedes Mal, wenn die Software eine Entscheidung treffen muss oder verschiedene mögliche Wege hat, sozusagen alle Möglichkeiten getestet werden?
Ja, also der testet nicht unbedingt alle Möglichkeiten, sondern der merkt sich quasi gewisse Eigenschaften, die der Code dann produziert hat. Also wenn ich beispielsweise eine Zuweisung habe, dann ist es natürlich relativ klar, dass es eine Zuweisung ist. Aber wenn ich eine Schleife oder was Ähnliches habe, dann ist es nicht unbedingt so eindeutig, was davon das Ergebnis ist. Aber dadurch, dass eben alle möglichen Programmpfade analysiert werden müssen, können wir auch schon erkennen, wo das Problem ist. Bei so einem riesigen System, wie jetzt so einem Betriebssystem, da gibt es halt einfach viel zu viele Pfade, als dass man die alle ablaufen kann. Das heißt, man muss sich da irgendwas anderes überlegen, wie man das Problem systematisch angeht.
Okay, wenn ich jetzt eine Software entwickle, wo sichergestellt sein muss, dass die korrekt funktioniert und die bestimmte Anforderungen erfüllt, wie würde ich denn dann vorgehen sozusagen? Was ist so das, was man in eurem Bereich quasi als Vorgehensweise dafür sich überlegt?
Ja, also an sich ist das halt was, so ein Bereich, der nennt sich dann Model Checking. Und da gibt es halt noch ein verwandtes Problem, die Synthese. Das ist auch im Prinzip etwas, mit dem ich mich während der Promotion beschäftige. Da geht es generell darum, dass man halt anfängt mit einer Spezifikation, die genau festlegt, was passieren soll und was nicht passieren darf. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, wie sowas, es soll immer wieder etwas Gutes passieren oder immer wenn ein Nutzer beispielsweise auf den Knopf von der Ampel drückt, dann wird die Ampel irgendwann auch grün. Da können auch Ausschlusskriterien sein, gewisse Sachen sollen nicht passieren. Und das alles macht dann so eine Spezifikation aus. Und im Model Checking geht es dann darum, dass man sich ein Programm hernimmt und dann überprüft, ob alle Möglichkeiten, wie dieses Programm läuft, auch die Spezifikation erfüllen. Oder ob es eben andersrum einen Weg gibt, wie das Programm die Spezifikation verletzt und damit dann eben nicht korrekt ist. Und wenn man ja dieses Model Checking ausgeführt hat und wenn man damit dann gezeigt hat, dass das Programm die Spezifikation erfüllt, dann ist es halt auch korrekt und tut das, was es soll. Ja, und dann speziell in meiner Forschung geht es dann eben nicht mehr um Systeme, die irgendwann ein Ende erreicht haben, sondern das sind unendlich langlaufende Systeme. Könnte man sich jetzt beispielsweise ein Atomkraftwerk vorstellen, das schaltet man ja nicht einfach so ab. Oder halt eben einen Satelliten, der um die Erde rumkreist. Man geht ja erstmal davon aus, dass der jetzt auf unbestimmte Zeit läuft. Und da gibt es halt dann gewisse Probleme. Die Spezifikationen werden deutlich komplizierter, die Programme werden deutlich komplizierter und es ist erstmal gar nicht so richtig klar, wie bilde ich denn ein Programm ab, was unendlich lang läuft? Und vor allen Dingen, wie kann ich das gegen eine Spezifikation testen? Wie soll das funktionieren? Das sind eben so Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen.
Was sind dann so Schwierigkeiten oder Probleme, die man dann in dem Bereich sozusagen häufig antrifft?
Also generell ist einer der Aspekte, die man da betrachten muss, so eine Abwägung zwischen der Aussagekraft und der Handhabbarkeit, besonders halt bezüglich der Spezifikation. Wenn man zu viel erlaubt in dieser Spezifikation, die zu mächtig macht, dann wird es immer schwerer, das zu lösen. Wenn man hingegen nicht genügend Aussagekraft hat, dann ist die Spezifikation halt relativ hinfällig und man kann unter Umständen nicht das abbilden, was man halt abbilden möchte. Generell sind die meisten Probleme in dem Bereich an sich lösbar. Also man kann sich einen Algorithmus vorstellen, der das löst. Da ist aber eher die Komplexität, also die Laufzeit ein Problem. Wie lange braucht dieses Programm, um zu laufen? Und an der Stelle ja, ist halt ein großes Problem, der größte Feind, die exponentielle Laufzeit. Das heißt halt einfach, wenn das Eingabeproblem, das Programm oder die Spezifikation größer wird, dann wird der Aufwand, den man betreiben muss, um das zu verifizieren, unverhältnismäßig größer. Und das möchte man natürlich nicht, weil sonst sitzt man eine halbe Ewigkeit daran, ein einzelnes Programm zu verifizieren. Das funktioniert ja nicht.
Okay, also wenn ich das dann richtig verstanden habe, ist sozusagen deine Arbeit jetzt, Algorithmen zu entwickeln, die möglichst nicht in exponentieller Laufzeit laufen und solche Sachen verifizieren können?
Genau, ja. Also ich speziell beschäftige mich jetzt damit, solche Spezifikationen können ja unter Umständen mögliche verschiedene Szenarien abbilden und viele verschiedene Szenarien können parallel laufen. Und das ist eben recht komplex, dann algorithmisch abzuarbeiten. Und womit ich mich beschäftige, ist, wie kann man so eine Spezifikation vielleicht algorithmisch einfacher darstellen, dass wir eben nicht mehr so viele parallel laufende Pfade haben, sondern dass das alles ein bisschen vorhersehbarer und ein bisschen in Linie geschalteter wird.
Ja, vielen Dank, Leon. Ich fand das jetzt schon sehr interessant, aber es ist natürlich auch klar geworden, dass es ein sehr vielschichtiges, komplexes Problem ist, das sich nicht so einfach lösen lässt. Aber ich denke, wir haben hier eine sehr schöne, interessante Einführung gehabt in das Thema und wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat und natürlich vielen Dank an Leon dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, uns das hier jetzt einfach nochmal so ausführlich zu erklären.
Ja, vielen Dank auch von mir, Leon. Ich fand das Thema super spannend. Ich würde jetzt einfach mal anbieten, wenn Leute noch Interesse haben, sich weiter mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann können die uns gerne schreiben und wir leiten das dann an dich weiter, wenn das in Ordnung ist. Und ansonsten, ja, nochmal ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Und natürlich muss ich auch zurück sagen, vielen Dank, dass ihr mich hier gehabt habt, ne?